Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Würde man es vielleicht einfach auch als Sportsucht bezeichnen? Eine Art von Sucht, die deshalb so schwerwiegend ist, weil das natürlich einfach auch bedeutet, den Körper weiter sehr, sehr, sehr zu fordern. Und bei einem Fußballspieler, glaube ich, das kannst du viel mehr zu sagen, aber nach ihrer Karriere sind die schreckenweise fertig.
Und Dr. Burak Yildirim.
Für mich persönlich wird es dann etwas gefährlich, wenn man halt merkt, dass das körperliche Folgen hat. Wenn die sich, ich sag jetzt mal, die Sehnen Schrott laufen, wenn die sich die Gelenke kaputt trainieren. Und dann vor allen Dingen mit den Beschwerden kommen, du dann aufklärst und dann sagst, ja, du musst jetzt mal ein bisschen Pause machen, du musst dosieren, dann nimmst du dir natürlich das Lebenselixier.
Völlig klar, dass wenn man mit einem Mannschaftsarzt einen Podcast macht, dann kommt man aus dem Fußball manchmal nicht so richtig raus. Was aber auch ganz gut ist, weil ich glaube, dass man einiges lernen kann vom Fußball und von dem, was um den Fußball drumherum ist, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert. Und wenn nicht, dann gibt es manchmal auch Phänomene, von denen ich noch nie gehört habe und die trotzdem aber direkt auf die mentale Gesundheit einzahlen. Und da bin ich in dieser Folge wahnsinnig gespannt auf ein Thema, das in meinem Kosmos jedenfalls überhaupt noch nicht angekommen war. Deshalb schön, dich wieder an Bord zu haben, lieber Burak. Hallo.
Hallo Mike, ich grüße dich. Vielen Dank für die wunderbare Einführung.
Gerne, gerne. Es ist mir eine große Freude heute, weil wir haben ein Thema, dass ich kurz anspoilere, was mir überhaupt nicht, also ich kannte das Krankheitsbild überhaupt nicht, und zwar das Krankheitsbild der Muskeldysmorphie. Und was sich dahinter verbirgt, da bin ich wirklich mal sehr gespannt, was das bedeutet. Und es gibt einen sehr, sehr bekannten Fußballspieler, der erschreckenderweise, haben wir festgestellt, schon relativ lange die Karriere beendet hat. Wo man aber jetzt gefühlt sagen würde, das war erst vor 5 Jahren, ist deutlich länger her, ein Ex-Bayern-Star, nämlich Vicente Lizarazu, auch Lisa genannt, und oder Susu, ich weiß gar nicht mehr, irgendeinen Spitznamen hatte der doch, oder? Lisa, glaube ich, ne?
Lisa, ja.
Sagt, wer über Nacht mit dem Training aufhört, riskiert in eine Depression zu verfallen. Jetzt kommen da zwei Sachen zusammen. Einmal eine muskuläre Geschichte und einmal die Psyche. Und da bin ich sehr gespannt, wie das alles zusammenhängt und dieses Krankheitsbild, das er hat und mit den Depressionen zusammenhängt, ob es da einen Zusammenhang gibt. Bin ich wirklich sehr drauf gespannt. Danke dir sehr für das Thema. Und bevor wir da richtig hart einsteigen, frage ich dich einfach die Frage, die ich dir immer stelle. Wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Ja, vielen Dank auch heute wieder für diese Frage nach über 90 Folgen. Ich freue mich auch jedes Mal darauf, wenn diese Frage kommt. weil da wird einem klar, dass man unheimlich viele Informationen so aufnimmt, konsumiert und ja im Grunde sofort weiterschaltet und sich nicht damit beschäftigt. Und seitdem wir dieses Format hier haben, versuche ich tatsächlich auch gewisse Dinge, Begegnungen, Situationen, Informationen ja bewusst so aufzunehmen, wie sie auch aufgenommen werden sollten eigentlich, aber eben mir wirklich über das eine oder andere einfach Gedanken zu machen. Und bevor ich auf den Mental Health Moment der Woche komme, weil der hat mit künstlicher Intelligenz und Medizin zu tun, beziehungsweise die Verknüpfung zwischen künstlicher Intelligenz und Medizin, wollte ich dich einmal fragen, weißt du, was ein digitaler Zwilling ist?
Was ein digitaler Zwilling ist?
Ja. Also ich meine, wir kennen das hier von den Emojis, wenn man seinen eigenen Avatar erstellt. Das ist theoretisch auch ein digitaler Zwilling. Aber hast also du das kenne, zum Beispiel im Bereich Industrie oder Produktionswesen, ist dir das schon mal untergekommen?
Nee, mir ist es da noch nicht untergekommen. Ich habe, es gibt ja im Bereich des Netzes sogenannte Avatare, wo du in einer Scheinwelt quasi spazieren gehen kannst, in einer zweiten oder Second Screen hieß es damals. Ja, wo man einfach auch eine zweite Identität sich oder den digitalen Zwilling sich aneignen kann. Das kenne ich, aber wenn du sagst, aus dem Bereich der Industrie, das ist mir vielleicht geläufig, aber nicht unter dem Begriff, da bin ich gespannt.
Genau, und also im Grunde der digitale Zwilling und Thema Metaverse, also ich glaube, da werden wir auch nochmal hinkommen, dass wir dann tatsächlich irgendwann genau diese Figur dann kreieren, die für uns in einer, nennen wir es zumindest, Parallelwelt hört sich immer sehr dystopisch an für einige, nennen wir es mal in einer digitalen Welt dann auch agiert. Aber der digitale Zwilling, und ich habe ihn interessanterweise erst im Zusammenhang beispielsweise mit der Automobilindustrie mitbekommen, wo beispielsweise ein Fahrzeug geplant wird und aber eben in einer digitalen Form oder es von einem bereits bestehenden Fahrzeug eine digitale Kopie gibt, in der man Veränderungen vornehmen kann, die dann quasi eine Auswirkung haben, die man dann in die reale Welt sozusagen übertragen kann. Ob das jetzt Softwarekonfigurationen sind, ob das, ich bin jetzt kein Ingenieur. Und dann habe ich es nochmal mitbekommen, als Notre Dame wieder aufgebaut wurde nach dem Feuer, weil man da eben auch einen digitalen Zwilling zunächst erzeugt hat, um zu schauen, wenn wir folgendes Konstrukt annehmen oder bauen, wie würde sich das dann auswirken? Und jetzt gab es, und das war dann der Mental Health Moment der Woche, gab es diesen digitalen Zwilling in der Augenheilkunde. Und zwar im Rahmen der Behandlung von gewissen Fehlsichtigkeiten. Und ob das dann teilweise Blindheit war oder eben Thema Kurzweitsichtigkeit etc. Und zwar hat man in London in der sogenannten Focus Klinik einen digitalen Zwilling von dem jeweiligen Auge erzeugt, das operiert werden sollte. Und hat das dann virtuell per Laser so lange bearbeitet, bis man das optimale Ergebnis erzielt hat, hat dann dieses Programm genommen und dann das reale Auge damit operiert oder eben per Laser beschossen. Und das hat man dann an 6 verschiedenen Menschen durchgeführt oder anders formuliert, man konnte sich virtuell so lange operativ austoben, bis man gesagt hat, das ist das richtige Ergebnis. Und das hat man dann eben bei diesen 6 Patienten angewandt. Brutal. Und ja, unglaublich. Also es ist wirklich, wenn man sich das einfach mal, wenn man das mal hochskaliert und durchdekliniert mit anderen Organen und so weiter und so fort, das ist unvorstellbar. Und ich habe mich natürlich so ein bisschen dabei ertappt. Und auch das ist wieder diese verzerrte Wahrnehmung, die man dann immer wieder oder der man sich selber aussetzt. Für mich und auch für viele andere war lange Zeit ja künstliche Intelligenz mit ChatGPT verbunden. Also im Grunde, dass du in eine App oder auch natürlich auf der Desktop-Variante irgendwas reinpfefferst und du kriegst auf einmal ein virtuelles Gespräch hin. Aber natürlich, du weißt ja, ich beschäftige mich mit dem Thema KI auch auf anderen Wegen. Und deshalb bin ich über diese Wege auch letztendlich an diese digitalen Zwillinge in der Industrie vorbeigekommen. Aber das war jetzt natürlich etwas, wo ich sage, das ist wunderbar, das betrifft auch noch mein Hauptmetier. Und dieser digitale Zwilling im Bereich dieser Augenheilkunde heißt übrigens Avatar. Mhm. Und deshalb fand ich es also unglaublich bemerkenswert, die Idee alleine schon dahinter. zu sagen, wir spielen das virtuell einmal durch und danach wird das dann auch in die Realität umgesetzt. Also es ist schon unglaublich, wenn man bedenkt, dass diese Form der künstlichen Intelligenz, über die wir jetzt seit ungefähr 2 Jahren sprechen, noch eigentlich in den Kinderschuhen steckt und im Grunde noch gar nicht ausgerollt worden ist. Das ist schon unglaublich. Und wenn ich mir vor allen Dingen meine eigene Ausbildung überlege und anschaue und mir vorstellen kann, wie man mit diesen digitalen Zwillingen die zukünftige Ausbildung im Medizinbereich gestalten kann, das ist schon unglaublich. Also ist unvorstellbar. Vor allen Dingen überall anwendbar. Also ne, brauchst ja, wenn du so willst, brauchst du nur einen gescheiten Anschluss an der Uni und dann spielst du dir die Leber, die Niere, die Augen, die Füße spielst du dir digital auf und dann wird gearbeitet, dann wird seziert, dann wird gelasert, dann wird operiert, dann wird zusammengefügt und also das ist schon unvorstellbar und deshalb wollte ich es mal mitbringen. Weil es nochmal aus einer anderen Ecke ist, aus meinem Milieu, wenn man das mal medizinisch so bezeichnen darf, und fand ich sehr bemerkenswert.
Du bist ja immer der diese Themen hier mit reinspült. Das ist auch gut, weil es ist irre, was sich da draußen tut, es ist irre, was sich für Möglichkeiten entwickeln. Und auch dann ja auch augenscheinlich, um da bei dem Beispiel mal zu bleiben, für Verbesserungen sorgt. Sehr, sehr gut.
Sehr gut. Gerne. Schön. Ja. Wie lief die Woche bei dir?
Ja, das ist genau das Gegenteil dazu. Ich bin tief beeindruckt, dass ich so jemanden irgendwie in meinem Kosmos habe und auch bin wieder sehr demütig geworden und habe sehr viel nachgedacht, obwohl es eine ganz banale Szene war. War so, dass ich bei meinem Auto da irgendwie ein paar Sachen irgendwie hab machen lassen. Und hole das Auto ab und stelle irgendwie fest, das habe ich vorher nicht festgestellt, dass der eine Seitenspiegel locker war. Dachte mir so, oh Mann, das habe ich irgendwie alles fixen lassen und jetzt irgendwie das auch noch. Guckt mein Schrauber da drauf und sagt so, oje, okay, das müssen wir noch schnell machen eben. Und ich so, wie, müssen wir eben schnell machen? Ja, müssen wir nur kurz die Tür abmachen und da ist eine Gegenschraube. Dann mache ich das auch lose und dann mache ich das fest wieder und dann ist gut. Sag ich, okay. Klar, und jetzt sofort? Ja, ja, klar. Der Laden war voll, ne? Die Werkstatt voll. Kurz vor Weihnachten alle nochmal irgendwie so. Und der in aller Seelenruhe schraubt das Ding ab. Also erstmal die Tür raus, dann den Spiegel. Und sagt so, oh, das ist ja doof. Ich komme in die Gegenschraube gar nicht rein. Das Gewinde ist im Arsch. Und ich so, oh nee, bitte. Ja, ist kein Problem. Ich mache einfach mal eben ein neues Gewinde rein. Ich so, wie? Naja, kein Problem. In einer Seelenruhe und ich so wieder auf die Uhr, das ist typisch, ne? Ich wieder der Deutsche, auf die Uhr geguckt. Ah, ich habe noch Termine. Ah, ich muss das noch machen. Ich hätte dann erstmal meine Termine so ein bisschen verschoben und sehe in aller wie jemand mit so viel Liebe ein Gewinde, ein neues, in so einen Seitenspiegel reinzimmert. Das ist wie, wenn du deine Katze streichelst über Stunden mit viel Empathie, genauso mit viel Leidenschaft, dreht der da ein neues Gewinde rein. Links neben mir sitzt ein Mann, ein Mitarbeiter. Also diese Werkstatt musst du dir vorstellen, wie eine Werkstatt früher war, mit Ölkannen noch, mit Transformatoren, mit überall Öl, mit einer Grube, mit Wänden, die schon 30 Jahre nicht mehr gestrichen wurden, überall Schraubenschlüssel, überall riecht es nach Gummi und nach, keine Ahnung. Und dann kniet links neben jemand über einem Motorblock. Und genauso liebevoll wie mein Schrauber dieses Gewinde neu reinmachte, sitzt da jemand und ölt jeden Zylinder. Und ich denke so, das gibt's doch nicht. Wirst du ja neidisch irgendwie fast. Also, das ist, und dann sage ich so, boah, was ist denn da los? Und sagte, ja, komplett, also da musst du jetzt hier, die Kette musst du neu und das musst du neu. Und dann machen wir jetzt neue Ventile rein, weil dadurch, dass die Kette abgeflogen ist, sind die Ventile auseinandergeflogen. Und dann sage ich, okay, aber das, wie alt ist das Auto? Sagte, 10 Jahre. Dann sage ich, ja, okay, aber 10 Jahre ist da noch ein bisschen früher, aber kann er noch weg? Sagte, hä, nee, warum? Lieber mache ich doch günstigere Preise, mache eine Motorrevision. Und dann fährt das Auto nochmal 10 Jahre. Ist doch klar. Und ich so, ja, ist eigentlich klar. Gibst du so ein Auto beim, das war ein Renault, Vertragshändler wieder ab? Sagte der, ja, tut mir leid, aber 10 Jahre, das Auto ist jetzt wie so und so viele Kilometer gefahren, du brauchst ein neues. Doch klar. Nee, ist eben nicht klar. Und wenn du gesehen hast, mit wie viel Liebe dieser Mensch da saß und diese Ventile eingeölt hat, die er neu gemacht hatte, der hat wirklich so, und es ist ein banaler Vierzylinder Renault-Motor gewesen. Das ist nichts Wildes so, ne? Der geht aber dran mit derselben Liebe wie bei einem alten Oldtimer, bei einem Mercedes Ponton aus den 60ern oder so, keine Ahnung, whatever. Und ja, und ich gucke da völlig fasziniert zu und war plötzlich echt zen und dachte so, scheiß auf die Termine, ich will einfach nur zugucken, wie da jemand einfach diesen Motor da weiter aufbaut. Und dann in der Zwischenzeit kam dann auch mein Schrauber, also der Besitzer der Werkstatt, und sagte so, ich habe jetzt ein Gewinde reingemacht und so, und passte das an. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, du brauchst ja noch ein bisschen, hast du irgendwie ein Auto, ich mache schnell mal einen Einkauf, wir kommen zurück. Und dann vielleicht bist du dann fertig. Sagte, ja klar, hier, nimm das. Hat er mir ein Auto gegeben, ein Toyota, irgendwas, mit 560.000 Kilometern drauf. Wo die Gangschaltung nicht mehr richtig ging. Wo alles irgendwie so, ich bin noch ein paar Meter gefahren, war zurück, ich war heilfroh, dass ich wieder heil angekommen bin. Und dann stand mein Auto da, fertig zum Abholen. Es gab wirklich viele, viele Learnings aus dieser Situation raus. Vor allen Dingen erstmal die Liebe zum Beruf. Wie wahnsinnig cool ist das denn, wenn jemand irgendwie diese Leidenschaft hat? Wie gut ist es einfach auch, was für ein Service ist das? Wenn du so ein Problem in Anführungsstrichen hast und jemand sagt, komm, mach ich mal eben schnell. Dauerte eine Stunde, dann war das gefixt. Mhm. Ich so, Tür ab und so weiter. In meiner Welt war das schon wieder so totaler Schaden. Und dann aber auch wirklich die mit der Ruhe, die die da haben, wo wir beide sind ja nicht die geduldigsten Menschen, auch schon irgendwie wieder auf die Uhr geguckt hätten und gesagt haben, ah, jetzt aber nächster Patient. Oder in meinem Fall, ah, ich habe jetzt aber jetzt noch ein digitales Meeting, jetzt aber ran. Das existiert da bestimmt auch irgendwie, aber in dieser Situation halt einfach gar nicht, wo du denkst, so, was bin ich eigentlich für ein Vollpfosten, dass ich mir irgendwelche Meetings im Stundentakt oder Halbstundentakt da durchballere, nur damit alles möglichst effektiv ist. Da gibt's keine Effektivität. Der Laden trägt sich, weil er halt einfach auch eine gewisse Stammkundschaft hat und die das auch alles schätzen. Heutzutage weiß ich nicht, in einer modernen Werkstatt, ob du das auch so schaffen würdest, ob die überleben könnte. Du, aber das reicht ihnen. Es reicht ihnen zum Leben. Es reicht ihnen, um Angestellte dort zu haben. Es reicht ihnen, um einen guten Job zu machen und so weiter und so fort. Das ist schon ein etwas, das ist, hoffe, dass es nie ausstirbt, sowas. Und dass es in jeder Stadt, in jedem Dorf, überall sowas, so eine Schrauberei gibt. Aber das fand ich schon sehr, sehr, sehr besonders. So, Entschuldigung, das war jetzt etwas länger heute bei mir.
Nee, top, super.
Aber ja.
Da kommen viele Sachen einfach dazu, ne? Also, ich meine, voll. Es ging zwar ums Auto, aber die Art und Weise war ja auch empathisch.
Ja.
Und das Schöne ist, wenn man im Vorfeld schon sagt, okay, das und das dürfte es sein, wird dann trotzdem überrascht, aber im Grunde dann doch nicht, weil auch das kann man sofort gedanklich und auch dann praktisch lösen. Und wir haben ja vorhin, und ich glaube, das ist beide Mental Health Momente zeigen auch die unterschiedliche Art und Weise, wie man heutzutage die Berufe auch noch führt. Das eine wird immer technischer, immer eben virtueller. Das andere ist noch handmade und mit verschiedenen Gedanken und so weiter. Ja. Und trotzdem kannst du es halt wunderbar zusammenbringen. Und da gab es jetzt diese Woche ein schönes Zitat von Mark Cuban. Das ist ein Unternehmer aus Amerika, unter anderem auch der Eigentümer von den Dallas Mavericks. Wenn man damals Dirk Nowitzki in Dallas verfolgt hat, dann wird man Mark Cuban immer mal wieder erlebt haben. Und der hat im Grunde gesagt, wenn du in deinem Beruf denken kannst, wird dich die KI nicht ersetzen können. Und letztendlich geht es ja auch darum, eher KI für sich zu nutzen. Und am Ende brauchst du aber für einen 560.000 Kilometer Toyota brauchst du halt dann eher nochmal ein bisschen menschlichen Gehirnschmalz, um zu sagen, das Ding kann ich jemandem noch in die Hand drücken und sagen, wie man damit deine Einkäufe erledigt, ohne dass du liegen bleibst oder irgendjemanden auf die Motorhaube boxt.
Ja, du musst schon fahren können. Also du musst schon Auto fahren können, wenn du so ein Gefährt lenken willst. Das kann ich sagen. Das war
absolut, das ist nicht autonomes Fahren.
Nee, das ist back to the roots. Das ist back to the roots.
Aber richtig. Ja. Richtig, ohne Servolenkung kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Am besten haben sie noch das Originalradio noch drin.
Ja, das war noch drin. Das Lenkrad war auch so abgegriffen, dass es sehr dünn geworden ist. Das kann ich dir auch sagen. Das war wirklich faszinierend. Vicente Lizarazu hat der Welt ein Interview gegeben. Und macht seine Suchterkrankung auch öffentlich.
Ja.
Erzähl uns ein bisschen darüber, wie du darauf gestoßen bist und was es mit dir gemacht hat und vor allen Dingen, was hat es da mit auf sich, mit ihm, seiner Sucht, seiner Krankheit und all dem, was da auch dann physisch noch passiert ist.
Auch, also letztendlich darauf aufmerksam geworden bin ich auch durch das Interview. Ich glaube, er hat es einer französischen Zeitung gegeben und die deutschen Medien, unter anderem die Welt, hat es dann mit aufgenommen. Mhm. Und interessanterweise ist mir dann klar geworden, wie ich Lizarazu nach seiner Karriere. Und wir haben es ja im Vorfeld der Folge kurz besprochen. Tatsächlich hat er 2006 aufgehört, also vor 18 Jahren. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also, dass das schon so lange her ist. Aber ich hätte es auch allein deshalb nicht gedacht, weil für mich Lizarazu auch nach der Karriere als Sportler immer noch irgendwo präsent war. Also natürlich, er hat jetzt nicht mehr Fußball gespielt, wie zuletzt dann beim FC Bayern München. Aber nach der Karriere hat er unheimlich viel noch an andere sportliche Aktivitäten gemacht. Ist, glaube ich, in einem Kampfsport, wenn ich mich recht im Jiu-Jitsu, glaube ich, ist er 2011 noch Europameister gewesen im Seniorenbereich. Also das heißt, er hat eigentlich immer durchgehend Sport gemacht. Und ich habe mir das aber immer so gedacht, ja gut, der macht halt Sport, ist halt ein Sportler, war Berufssportler, der hält sich halt weiterhin fit und fand ihn auch körperlich immer stabil. Ich fand ihn als Fußballer riesig, obwohl er nur 1,69 groß war, aber ein absoluter Top-Linksverteidiger. Und als er dann diesen Satz, und letztendlich war es ja wie eine Überschrift, als er diesen Satz formuliert hat, wer eben über Nacht mit dem Training aufhört, riskiert in eine tiefe Depression zu verfallen, habe ich im ersten Moment gedacht, ah, alles klar, jetzt ergibt das auch einen Sinn, warum der dann auf den sozialen Medien ständig mit irgendeinem Sport oder irgendeine sportliche Aktivität gepostet hat. Aber vor allen Dingen fand ich, konnte man das Wort Training ja im Grunde ersetzen. Also durch Arbeit ersetzen, durch Lieben, wer über Nacht aufhört zu lieben, der kann in eine Tiefe. Also im Grunde kann man diese Lücke mit verschiedensten Begriffen füllen. Bis mir dann natürlich eingefallen ist, du Depp, du hast ja auch einige dieser Menschen mit der sogenannten Muskeldysmorphie oder auch Adoniskomplex, ja, seit Jahren immer mal wieder auch unter deinen Kunden gehabt. Und dann fiel es mir natürlich ein bisschen wie Schuppen von den Augen und habe aber trotzdem für mich nie so wahrgenommen, dass das jemand als Sucht empfindet, dass es jemand depressiv macht, dass letztendlich dieser Drang, sich sportlich oder körperlich zu betätigen, eben in diese ja fast schon mentale Isolation führt. Und deshalb habe ich gedacht, ist es wahrscheinlich gar nicht so selten. Den Begriff des Muskeldysmorphie hört man jetzt nicht in jeder Tageszeitung oder fliegt einem jetzt nicht permanent in den sozialen Medien um die Ohren. Aber ich glaube, das, was es mit sich bringt, die vor allen Dingen die verzerrte oder gestörte Wahrnehmung des eigenen Körpers und auch ständig diesen auf Hochleistung zu trimmen, ich glaube, das ist sehr häufig und ist sicherlich auch im Zuge der sozialen Medien sogar noch ein Thema, was eher befeuert wird. Ob man das dann, wie man das dann umsetzt und wie jeder damit umgeht, ob man nicht erst depressiv wird, bevor man dann sagt, ich muss mich bewegen oder sich so intensiv bewegen muss, dass es einen depressiv macht. Das ist, glaube ich, von der Reihenfolge her dann egal. Aber ich fand es auf der anderen Seite auch sehr, sehr bemerkenswert und beeindruckend, dass jemand mit so einem Thema auch nochmal in die Öffentlichkeit geht und letztendlich klar macht, dass es ihn belastet und dass er sich krank fühlt, weil ich glaube und ich denke, du teilst das, wenn man sich vorstellt, dass Lisa Rasou 55 Jahre alt ist und gefühlt so aussieht, als könnte er morgen in der Fußball-Bundesliga nochmal an den Start gehen, scheint ihm nicht zu helfen. Sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass er sich und alles andere, also sonst hätte er sich wahrscheinlich auch nicht kundgetan, dass er sich wahrscheinlich in dieser Thematik, in seiner Welt, in seiner Wahrnehmung verrannt hat.
Total. Ich habe, also mir das geschickt hat, ich folge schon seit relativ langer Zeit dem ehemaligen Fußballprofi Siroberto. Und wenn du diesen Instagram-Kanal dir mal anguckst, das ist Wahnsinn. Also, das ist ein einziger Kanal, ein einziger Fitness-Kanal. Und wie halte ich mein Sixpack? Es ist nicht zu glauben, was dieser Mensch trainiert. Und imstande ist zu leisten innerhalb des Trainings. Also der arbeitet sehr viel mit einem Körpergewicht. Macht aber sonst auch 1000 Sportarten. Und wo du auch einfach siehst, dieser Typ besteht aus 2% Körperfettanteil. und der Rest ist einfach nur Muskel pur. Den könntest du definitiv auch morgen wieder auf den Platz stellen. Ja. Der hätte wahrscheinlich körperlich sogar weit Vorsprung gegenüber dem einen oder anderen Fußballprofi, definitiv. Und das ist auf der einen Seite faszinierend und auf der anderen Seite ist es irgendwie auch besorgniserregend. Also wenn jemand derart getrieben ist und aber auch, das ist ja auch eine Qualität, also ich glaube Fußballprofis, die sind oftmals einfach auch so, dass sie von sich selber auch wahnsinnig viel erwarten. Aber manchmal kippt das Ganze. Und ich hätte das jetzt bei Lisa Rasou hätte es nicht erwartet, weil er für mich immer ein anderes Bild abgegeben hat. Und vielleicht ist genau das die Falle. Und vielleicht ist auch genau das die Falle beim Otto-Normalverbraucher. Und dann aber auch in die Depression zu rutschen. Und weil auch niemand sagt, sag mal, kann es sein, dass das ein bisschen viel ist, was du machst? Oder dass du einfach nur noch an deinen Sport denkst, warum auch immer. Ich habe zum Beispiel auch bei André Schürrle habe ich ein Stück weit ein Störgefühl, wenn du auf seinem Instagram-Kanal bist. Das wirkte am Anfang noch recht cool, irgendwie so mit seiner Marathon-Leidenschaft und mit oberkörperfrei auf Berge wandern und solche Sachen. Und inzwischen habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass da irgendwas kompensiert wird, was wo man jetzt aber auch sieht in seinen Reels und in seinen Videos, dass er da Schmerzen hat, dass es ihm nicht so richtig gut geht, dass es ihm nicht so richtig zu glauben ist, dass er das total cool findet, wenn er in New York ist und dann mal erstmal richtig lange laufen geht und so. Irgendwie wirkt das so, als ob das sehr angestrengt ist, das Ganze. Und bin mir nicht so richtig sicher, würde man es vielleicht einfach auch als Sportsucht bezeichnen? Würde man es bezeichnen als eine Art von Sucht, die deshalb so schwerwiegend ist, weil das natürlich einfach auch bedeutet, den Körper weiter sehr, sehr, sehr zu fordern. Und bei einem Fußballspieler, glaube ich, das wird wahrscheinlich schon auch der Fall sein, kannst du viel mehr zu sagen, aber nach ihrer Karriere sind die schreckenweise fertig. Da ist viel kaputt, da ist nicht unbedingt alles so gesund und das Herz ist auch eine Ecke größer und die Frage ist, wie geht man denn da wieder mit um? So geht's auch in Rückwärtstraining, so dass man da wieder sachte in den Normalbereich kommt. Ich finde es diffizil, aber hol uns doch mal rein in die Profiwelt.
Nein, es ist auf jeden Fall diffizil und alles, was du sagst, fällt in diesen Begriffskomplex. Natürlich ist es eine Form der Sportsucht oder eben der Trainingssucht, muss man fast sagen. Aber es ist halt auch zwanghaft. Das ist sicherlich das, was es am Ende negativ erscheinen lässt, beziehungsweise auch für die Betroffenen negativ umschwenken lässt. Und die Schwierigkeit ist ja auf der einen Seite, dass man manchmal körperlich gar nicht in der Lage ist, dieser Sucht nachzugehen, weil entweder die Gelenke oder bestimmte Körperpartien, allen voran Wirbelsäule, einfach teilweise verschlissen sind und eben der Belastung gar nicht mehr standhalten. Wenn man natürlich gefühlt bei bester Gesundheit aus dem Berufsleben genommen wird oder sich verabschiedet, und das ist natürlich im Berufssport häufig mit, je nachdem welcher Sport es natürlich ist, aber nehmen wir mal die Mannschaftssportarten oder die Ballsportarten, dann ist es halt in der Regel mit Mitte, Ende 30 in der Regel der Fall. Dann ist das auch manchmal bei bester Gesundheit eben. Und dann denkt man sich, okay, gut, es reicht jetzt vielleicht nicht für Fußball-Bundesliga oder Champions League oder für die NBA, aber so ein bisschen hier und ein bisschen da und einfach mal in Shape bleiben, dann gibt's immer mal wieder ein paar Seniorenspiele oder irgendwelche Ü40 Veranstaltungen und dafür kann ich mich auf jeden Fall fit halten. Aber wenn man natürlich in der Wahrnehmung verhaftet bleibt, ich muss mich mindestens zweimal am Tag bewegen und einmal davon auch komplett ausgelaugt sein. An Wettkampftagen versuchen, einen Pseudo- oder Ersatzwettkampf zu konstruieren. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema, nämlich die Ess- bzw. die Kalorienkontrolle. Weil wenn man sich vorstellt, was teilweise ein Fußballspieler am Tag eines Trainings oder eines Wettkampfs, vor allen Dingen, wenn der Wettkampf am Abend ist, spätabends, also Beispiel um die 21 Uhr, was die teilweise essen, das ist eine Disziplin für sich. Und das dann immer wieder zu verstoffwechseln und daraus quasi eigentlich Energie zu schöpfen und nicht anzusetzen, das ist auf der einen Seite die Kunst, aber die Frage ist natürlich, kriegt man das dann auch nach der Karriere umgeswitcht? Weil wenn die Essgewohnheiten gleich bleiben, in Mengen, in Zusammenstellung, in Häufigkeit, dann ist es natürlich wiederum so, dass man dann nicht unbedingt sofort 10, 15, 20 Kilo draufpackt an Gewicht, sondern dass man das versucht dann im wahrsten Sinne des Wortes abzutrainieren. Und dann kann halt so eine, ja, sagen wir mal, so eine Endlosspirale oder so ein Hamsterrad im Grunde entstehen. Und für mich persönlich wird es dann etwas gefährlich, wenn man halt merkt, dass das körperliche Folgen hat. Ne? Also das heißt, wenn die sich, ich sag jetzt mal, die Sehnen Schrott laufen, wenn die sich die Gelenke kaputt trainieren. Und dann vor allen Dingen mit den Beschwerden kommen, du dann aufklärst und dann sagst, und das ist natürlich die größte Schwierigkeit, ja, du musst jetzt mal ein bisschen Pause machen, du musst dosieren, ja, dann nimmst du den natürlich fast das Lebenselixier. Und das ist unheimlich schwierig von der Führung. Weil man natürlich schon dann auch in den Medikamentenmissbrauch als Betroffener reinkommen kann, dass man dann sagt, ja gut, ich habe Schmerzen, die fühlen sich auch einschränkend an. Ich kann mich aber nicht einschränken lassen. Also fängt man an, Medikamente zu futtern, um dann über den Schmerz gehen zu können. Und das ist dann natürlich schon ein Teufelskreis.
Die Frage ist, also ich kenne das ja auch von mir in Ansätzen oder auch von anderen in meinem Kosmos, die schon auch davon berichten, dass einiges sehr schnell auch zum Zwang werden kann. Ne? Also dass man sich so, dass der Körper und aber auch der Geist sich so sehr an Sport gewöhnt, dass man das Erste, was man tut morgens, ist erstmal eine Runde Sport zu machen. Weil man sonst das schlechte Gewissen hat, ich habe da irgendwie noch, also wie Zähne putzen, ich habe da was versäumt. Und das hat natürlich auch was mit Körperlichkeit zu tun, dann am Ende des Tages, wo man dann irgendwie auch befürchtet, ja, vielleicht ist mein toller Körper, den ich mir jetzt hart erarbeitet habe, dann auch wieder schnell dahin. Also schön dranbleiben und auch schön weitermachen. Und dann bist du im Grunde genommen schon auf dem besten Weg in diese Spirale rein, die eigentlich ungesund ist. Das heißt also, wenn der Sport ungesund wird. Was ich besonders schwierig finde, ist der psychische Moment dabei. Also das heißt, der Körper ist das eine und da dann tatsächlich einfach auch in Kauf zu nehmen, dass bei so einer Sucht dann auch Gelenke, du hast es eben gerade alles beschrieben, sehr leidet. Es ist ja auch so, dass die Seele leidet. Und die Frage ist, woher kommt das eigentlich? Also warum ist das so? Warum muss ich, auf Deutsch gesagt, aussehen, auch 18 Jahre später, wie ein Vollprofi? Hast du eine Idee?
Ich glaube, das größte Thema ist die Selbstwahrnehmung und auch die Erwartung an sich selbst, dass man sagt, ich habe mich über so viele Jahre diszipliniert. Das fängt ja bei vielen Mannschafts- und aber auch Einzelsportlern natürlich in frühester Kindheit an. Hm. Und dass man dann im Grunde sagt, so, das bin ich mir schuldig und ich kann mich dann auch am Ende der Karriere oder nach der Karriere dann auch nicht gehen lassen und so weiter. Der zweite Riesenfaktor ist sicherlich das Umfeld, weil das Umfeld jemanden über viele, viele Jahre als, nehmen wir mal den schönen Begriff, Modellathleten wahrgenommen hat, gesehen hat. Und ich meine, wir haben jetzt über Lisa Rasu gesprochen, der 55 ist, dann über Sir Roberto. Aber wir haben ja einen Modellathleten, der natürlich versuchen wird, auch so lange wie möglich seinen Körper zu trimmen, dass er auch noch auf hohem Niveau spielen kann, ist Cristiano Ronaldo, von dem ja, glaube ich, jeder Mitspieler in jeder Reportage, die es schon gab, zu berichten wusste, dass er der Erste und der Erste zu Beginn des Trainingstages und der Letzte auf dem Trainingsgelände immer ist. Und ich glaube, diese Wahrnehmung, die von einem intrinsisch heraus resultiert und gleichzeitig die Erwartungshaltung des Umfelds, das ist sicherlich ein relativ gefährlicher Cocktail, der dazu führt, dass man dann eben mit völlig übersteigertem Ehrgeiz oder vielleicht sogar perfektionistisch veranlagt versucht, immer noch den Standard, vor allen Dingen auch den körperlichen Standard zu halten. Ich glaube halt, gefährlich wird es natürlich, wenn das in Beziehungen oder in Situationen mit Partnern, mit Kollegen, weil nach der Karriere gibt's ja in der Regel auch noch eine andere Welt, in der man sich bewegt, wo eben dann diese normalen, im Fall von dieser Rasu, diese normalen Fußball terminlichen oder fußballorganisatorischen Abläufe nicht weiterlaufen. Hm. Aber wenn man dann versucht, einen hohen Zeitaufwand für Training, für Ernährung oder eben dann eben für den eigenen Körper aufzubieten, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man so ein bisschen sozial isoliert wirkt, ne? Und man kann das versuchen, über die sozialen Medien zu kaschieren, indem man sich präsentiert und sich seine Likes abholt. Aber wenn man dann morgens aufsteht und dann schon anfängt, mit dem Körper so ein bisschen zu bibbern, dass man ja schon eine Stunde früher hätte aufstehen können und schon eine Runde joggen gewesen sein können, das ist natürlich dann sicherlich sehr frustrierend.
Wie kommt man aber da raus? Also du wirst es bestimmt doch auch mit dem einen oder anderen zu tun gehabt haben, vielleicht auch in der Praxis. Hast es auch gerade eben selber gedroppt, der davon betroffen ist oder die davon betroffen ist. Was rätst du solchen Menschen dann?
Ja, das ist halt schwierig, wenn du natürlich jemanden vor dir hast, der gewisse Dinge ja auch nicht hören will. Auch wenn er das respektiert, dass er Rat braucht, dass er gesundheitliche Unterstützung und in dem Fall ärztliche Hilfe benötigt. Aber gewisse Dinge möchten diese Personen natürlich einfach nicht zu hören bekommen, sodass man Kompromisse irgendwo eingehen muss. Das heißt, wir versuchen dann eine gewisse Form der, ich sag mal, sportlichen Dosierung trotzdem zu ermöglichen. Also Beispiel, wenn jetzt die unteren Gliedmaßen betroffen sind, dann kann man immer noch Oberkörpertraining machen. Wenn der Oberkörper betroffen ist, kann man mit den Beinen trainieren, etc. Aber letztendlich versuchen wir, die Motivation eher daraus zu stimulieren, dass wir sagen, pass auf, guck mal, deine Sportsucht, nennen wir es mal so, hat zu folgender struktureller Verletzung oder Schädigung geführt. Wir wissen beide, dass du weiter Sport machen möchtest. Um aber auch eine gewisse Form des Sports weitermachen zu können, müssen wir versuchen, im Rahmen der Rehabilitation eben zu dosieren. Ne, gemäß des alten Prinzips, die Dosis macht das Gift. Und genau. Dementsprechend versucht man eben, wie gesagt, einen Kompromiss zu finden und versucht auch häufig, das dahingehend zu steuern, dass man jetzt nicht sagt, pass auf, du hast das jetzt, das dauert 10 Wochen und wir sehen uns in Woche 1 und wir sehen uns in Woche 10 wieder. Sondern man versucht dann, die Termine etwas häufiger einzurichten, wenn möglich, um letztendlich dann auch immer wieder reinzufühlen, manchmal auch Kontakt zu halten mit den Physiotherapeuten, mit den Reha-Kollegen. Wie läuft das ab? Ne? Hält er sich oder hält sie sich an die Vorgaben etc.? Und wie ist vor allen Dingen, weil das ist dann natürlich etwas schwierig von Seiten der Betroffenen zu steuern, wie fühlen sich die jeweiligen Strukturen an, die betroffen sind? Weil natürlich können die ja in ihrer Freizeit im Privaten weiter Training bolzen ohne Ende. Aber wenn die Struktur darauf reagiert, wenn das Gelenk darauf reagiert oder das Gewebe, dann nehmen das natürlich die Therapeuten wahr. Und häufig führt das dann dazu, dass man als Betroffener jetzt nicht unbedingt die noch Schuldgefühle haben möchte nach dem Motto, hör mal zu, du hast übertrieben, das Knie ist dick, als einfaches Beispiel. Und den Schuh möchte man sich dann auch nicht anziehen, weil es ja auch irgendwo mit einem Schamgefühl verbunden ist. Dass man auf der einen Seite weiß, man ist leider davon abhängig. Und zum zweiten möchte man sich aber eben nicht die Blöße geben, ich sag mal in Anführungsstrichen, getadelt zu werden von den Therapeuten.
Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es keine schlechten Gefühle gibt und ich bin fest davon überzeugt, dass es Bereiche gibt, wo es ganz gut ist, sich einfach auch professionelle Hilfe zu holen, dann in dem Fall. Und ich finde das immer so kurios. Es gibt Menschen, die trainieren dann wie die Wahnsinnigen und auch nach Karriereende, teilweise mit einem Personal Trainer noch mit dazu, stecken unheimlich viel Zeit, Geld, Energie da rein, haben vielleicht sogar auch während ihrer Karriere auch mit dem einen oder anderen Therapeuten zusammengearbeitet. Im Fußball ist es ja heute tatsächlich völlig Usus, dass es auch Therapeuten, also Psychotherapeuten gibt, psychologische Begleitung gibt auch für Fußballspieler. Aber an diesem Punkt, wo es dann um sie selbst geht, diese Hilfe überhaupt nicht in Erwägung ziehen, das finde ich wirklich kurios. Auf der einen Seite, wie gesagt, immer in der Professionalisierung auch um das Weiterzüchten und Erhalt des eigenen Körpers, da Geld in Wein und Energie reinstecken, aber in die Psyche nicht. Wohl wissend, dass da wahrscheinlich eine Sucht vorliegt oder ahnend, dass man da nicht hier ganz gesund ist auf dieser Baustelle. Aber du hast natürlich etwas gesagt, was ganz elementar ist, am Anfang der Folge gesagt, dass es eben einfach genauso ist wie, viele Menschen fallen in ein Loch, nachdem sie etwas beendet haben. Ob das eine Beziehung ist, ob das ein Beruf ist. Ich kann mich gut daran erinnern, dass mein Vater, ich glaube, das erste Mal drüber gesprochen hat, da war er so 62, hatte noch ein paar Jahre bis zur Rente und sagte, ich habe unfassbare Angst davor, in dieses Loch zu fallen, das viele fallen. Und er hat sich dann erkundigt und sagte, ich habe festgestellt, dass es ganz wenig Beratung gibt in diesem Fall, in diesem Bereich. Wie ist denn jetzt der Übergang eigentlich, die Transition vom Berufsleben ins Rentnerdasein und ins Privatierleben, was ja bei einem Fußballspieler nichts anderes ist, nur wesentlich früher. Und mein Vater war dann so, ich habe ihn so ein bisschen begleitet auf seinem Weg und er hat dann für sich einfach die Mechanik gefunden, neue Aufgaben zu suchen, die er dann in dem Privatier, Anführungsstrichen Privatierleben, erledigen kann und die ihm Spaß machen. Heute ist sein Terminkalender voller als zu der Zeit, als er gearbeitet hat. Aber er hat das so gut auf die Reihe kriegen können. Dadurch, dass er eben, diese Angst, nicht mehr gebraucht zu werden, die da oft dahinter steckt, ganz gut überstehen konnte. Und das ist ja bei einem Fußballspieler oftmals genauso. Du stehst in der Öffentlichkeit, du spielst Weltmeisterschaft, du spielst Champions League, du spielst in deinem Verein eine große Rolle und blablabla. Und du stehst ja für Gesundheit und für Kraft und du hast Power und plötzlich ist das alles weg. Das Stadion jubelt anderen zu, nicht mehr dir. Auf der Straße, je älter du wirst du vielleicht dann nicht mehr so richtig erkannt, weil du nicht mehr so aussiehst wie der 25-jährige Mario Götze. Und so geht's eben weiter. Und trotzdem ist diese Scham immer noch in Deutschland so wahnsinnig verhaftet, dass es gar nicht sexy ist, wenn man sich psychologische Hilfe sucht. Und warum nicht? Also man geht lieber den Weg der Sucht weiter oder geht ihn dann, als sich da Unterstützung für zu holen. Das ist, glaube ich, aber dann doch, korrigiere mich, vielleicht ein gesellschaftliches Problem, oder?
Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist es halt auch wichtig, das überhaupt wahrzunehmen, dass es eben, also so wie es auch Lisa Rasuch formuliert hat, dass er krank ist. Und ich würde jetzt mal in dem speziellen Fall behaupten, viele, die zwanghaft Sport machen oder sich zwanghaft körperlich austoben müssen. Ich glaube nicht, dass da jeder das als Krankheit wahrnimmt oder bezeichnen würde. Die würden halt denken, meine Güte, ich mache halt 6 Stunden am Tag Sport oder 8 Stunden. Das macht mir Spaß, andere häkeln, der nächste macht, kegelt. Und ich mache halt nun mal Ausdauersport, ich mache CrossFit, ich verausgabe mich gerne, ich mache Tyrocks oder was auch immer. Und was dann am Ende ja schwer professionell zuzuführen ist, wenn die Person das letztendlich nicht so wahrnimmt. Und in dem Moment, wo die Wahrnehmung da ist, denke ich schon, dass ich oder dass der Drang und der Wunsch natürlich schon da ist, sich auch professionelle Hilfe zu holen. Gerade auch wenn Medikamente im Spiel sind, ob das jetzt Anabolika ist, etc. pp., um auch noch einen gewissen Shape zu erreichen, weil das kann ja dann bezüglich der Nebenwirkungen auch einfach körperliche Schäden mit sich bringen. Und spätestens da, glaube ich, ist man auch auf professionelle Hilfe angewiesen. Jetzt nicht nur organisch, indem man dort anpackt, sondern dann auch wirklich sagt, ne, wir wissen ja jetzt beide, warum das entstanden ist. Und wir müssen an der Ursache arbeiten. Und die Ursache ist in dem Fall dann nicht der Medikamentenmissbrauch, der zu körperlichen Schäden geführt hat, sondern in erster Linie dann eben die Sucht und die Erkrankung, die letztendlich zu dieser exzessiven körperlichen Tätigkeit geführt hat. Und ich glaube, dann wäre der Weg zu einer professionellen Hilfe schon gegeben. Weil ich denke schon, dass die Betroffenen einfach darunter leiden, dass sie so getrieben sind.
Ja, nicht nur getrieben. Also es gibt ja die Merkmale oder die, andersrum die Ursachen dieser Sucht sind ja total unterschiedlich. Ich glaube, es gibt eine Schnittmenge, das ist der Körper und auch dieser Wille, noch besser auszusehen oder weiterhin gut auszusehen, obwohl einen wenige Personen nackt sehen. Aber gut, das ist dann auch eine eigene Geschichte für die eigene Körperhygiene, eigene Körperpflege. Ich finde es dann bedenklich, wenn es einfach auch gesundheitlich oder physisch schwierig wird, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal in diesem Podcast auch schon gesagt. Ich habe da ja mal relativ lange recherchiert, einfach auch nicht bei Profis, sondern einfach auch bei Menschen wie du und ich, die viel Sport machen und die in diese Sucht reingeraten sind. Von dieser jungen Frau, die deshalb in diese Sucht reingekommen ist, weil sie gerne weiter schlank sein wollte oder dünn oder in Wahrheit sehr, sehr dürr. Und sie hat quasi den Sport eingesetzt als Mittel zum Zweck. Und damit es niemand merkt, ist sie dann einfach mitten in der Nacht, und dass ihre Eltern es nicht merkten, als sie doch damals auch noch zu Hause gewohnt hat, ist sie dann eben nachts losgelaufen. Und ist 1,5 Stunden, 2 Stunden joggen gewesen. Und bis man sie dann irgendwann morgens 6 auf dem Feld gefunden hat, bewusstlos, und sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Gott sei Dank ist sie gefunden worden. Konnte gerettet werden mit viel zu wenig Gewicht. Das war sehr knapp. Das hätte in der Tat auch ganz anders ausgehen können. Das sind dann so natürlich extreme Auswüchse des Ganzen. Aber es passiert jeden Tag. Und ich kenne einige Bekannte von mir, sind dann auch in Kliniken entsprechenden tätig, als Ärzte, als Pflegepersonal, was teilweise, das ist nicht schön. Das sind teilweise wirklich junge Menschen. Das sind, wenn da ein Profi drüber berichtet, finde ich es immer gut, weil das auch immer auch einfach eine gewisse Reichweite erzielt, wenn jemand dann das Wort erhebt. Und somit auch die Hoffnung, dass es vielleicht Angehörige oder aber auch Betroffene selber nochmal mitbekommen und das lesen und sich daraufhin ihre Gedanken machen. Aber ich finde, nicht nur die Seele leidet, sondern der Körper leidet ja irgendwann auch. Und das ist etwas, wo ich große, große Sorge habe, weil ich glaube, den Körper kannst du so einfach nicht reparieren. Die Seele ist schon schwierig, das geht nur mit viel Therapie. Aber wenn der Körper einmal hin ist, wir haben halt nur einen davon, dann wird es schwierig, das wieder hinzukriegen. Oder ist es so, dass du sagst, naja, bisschen vielleicht einfach ein bisschen drastisch dargestellt. Man kann schon heutzutage, siehe KI oder was haben wir schon auch sehr viel, auch wieder hinkriegen. Aber so gut wie vorher wird es auf gar keinen Fall mehr, oder? Ist das nicht Ist der Zug dann nicht irgendwann auch abgefahren?
Ja, schon. Ich meine, der menschliche Körper ist ja schon ein Wunderwerk. Also da würde ja, weiß ich gar nicht, würde man, glaube ich, mit einer KI gar nicht auf die Idee kommen, sowas zu konstruieren. Und deshalb ist es eben schon so, dass gewisse Schädigungen auch dann irreversibel sind. Und letztendlich ja dann dazu führen würden, dass man das, was man permanent in Bewegung halten will, nämlich den Körper, dass dieser nicht mehr in der Lage dazu ist, dass der nicht mehr gehorcht. Und deshalb empfiehlt es sich, wenn man das Gefühl hat, dass der Bewegungsdrang eher zwanghaft ist und einen auch nicht ausfüllt, also emotional belastet, dass man da frühzeitig versucht, dann auch Hilfe einzufordern und es eben nicht so weit kommen lässt, dass es zu körperlichen Schäden am Ende des Tages führt. Und deshalb, ich glaube nicht, dass es ein seltenes Thema ist. Ich glaube, dass der Begriff, so wie du es am Anfang auch anmoderiert hast, einfach nicht geläufig ist, weil man sich ja darunter ja oder damit eben nicht kommuniziert. Aber ich glaube, die Störung an sich und die ist bekannt und man wird auch sicherlich den einen oder anderen im Bekannten- und Freundes- bzw. Familienkreis haben, auf den das zutreffen würde. Und vielleicht kann man die Folge auch ein bisschen dafür nutzen und sagen, hör mal, fühlst du auch so? Oder bewegst du dich einfach gerne, weil du dich gerne bewegst? Und wenn nicht, dass man vielleicht die Folge dafür nutzt, die Inhalte, um da ein bisschen auch Unterstützung zu leisten und nicht irgendwie das Ganze eher geringschätzig betrachtet und sagt, ach komm, der Wahnsinnige wieder, der geht schon wieder laufen und dabei humpelt der schon seit 3 Tagen. Ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn man da eben doch vielleicht etwas, auch etwas bewusster mit umgeht, etwas empathischer mit umgeht und dass das eben tatsächlich nicht einfach abgetan wird.
Guter Punkt und auch ein guter Schlusspunkt für heute. Nehmt das gerne mit, diese Folge, wenn ihr glaubt, dass es jemandem vielleicht etwas bringen kann, im Sinne von auch noch mal Augen öffnen oder einfach die eine oder andere Inspiration gibt, dann super, super gerne. Könnt natürlich auch immer auch gerne auch schreiben und ihr könnt auch mit uns interagieren. Ihr könnt auch die ein oder andere Bewertung dalassen, das würde uns in jedem Fall freuen. Liked diesen Podcast gerne. Teilt ihn mit Menschen, die ihr gerne mögt, wo ihr glaubt, die sind dafür affin. Und ja, dann danke ich dir erstmal für diese Folge.
Ich danke dir, mein Lieber. Ja, und wünsche dir und allen aus unserer Lauf-Dich-Frei-Community einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Und ich glaube, wir wollten auch nochmal darauf hinweisen, dass wir eine kleine Winterpause haben.
Richtig.
Weil du im Ausland nach neuen Themen recherchierst.
Genau. Ich werde in der Sonne sitzen und werde ein wenig Recherche betreiben, wie andere Kulturen mit der mentalen Gesundheit umgehen. Ich werde jede Menge neue Themen mitbringen und dann löten wir uns wieder zusammen und fangen wieder an, wilde Podcasts zu produzieren. Freue ich mich sehr drauf. Und ja, und gehen zusammen, vielleicht zusammen zum Fußball. Wer weiß das schon?
Wir werden sehen. Auf jeden Fall gehen wir in ein weiteres, hoffentlich glückliches und gesundes neues Jahr.
Und das wünschen wir euch auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und ja, bleibt uns gewogen. Und Mike, vielen Dank für 2024.
Danke dir.
Wir haben wieder schöne Folgen zusammengereimt.
Ja.
Aus unseren wirren Köpfen.
Das stimmt. Das stimmt, das stimmt.
Und dann gehen wir mal ins nächste Jahr und dann schauen wir mal. Machen wir die 100 bald voll.
Dann machen wir die 100 bald voll. Verrückt. Genau, die 100 bald voll. Und ja, freue mich sehr auf 25 mit dir, mit euch da draußen und mit vielen schönen Themen. Und kommt gut rein ins neue Jahr. Und du auch.
Besten Dank. Alles Gute und bis bald. Bye, bye.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.